Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Gott kann viel aus deinem Leben machen. Das ist das Motto der Predigtreihe über Gideon, in der wir jetzt sind. Und mancher überlegt, naja, das würde ich ja gerne so was für Gott tun. Aber was? Was soll ich denn machen? Ich will ja nicht einfach irgendwas machen, was mir so gerade in den Sinn kommt. Vielleicht möchte Gott ja was ganz anderes von mir. Wir haben in dieser Reihe Gideon als Vorbild, als einen, den Gott wirklich auf ganz besondere Weise gebraucht hat. Einer der Richter im Volk Israel. Wir sahen schon letzte Woche, dass die Richter in Israel wirkten, bevor es die Könige gab. Gott hat auch durch die Richter Israel vor seinen Feinden beschützt. Und das sehen wir ganz praktisch auch in unserem heutigen Predigttext, Richter 6, 33 bis 40. Der Text schließt unmittelbar an den Text, den wir letzte Woche gelesen haben. Da heißt es, als nun alle Midianiter und Amalekiter und die aus dem Osten sich versammelt hatten, zogen sie herüber und lagerten sich in der Ebene Jezreel. Da erfüllte der Geist des Herrn den Gideon, und er ließ die Posaune blasen und rief die Absiriter auf, ihm zu folgen. Und er sandte Botschaft zu ganz Manasse und rief sie auf, dass sie ihm auch folgen. Er sandte auch Botschaft zu Asser und Sebulon und Naphtali, die kamen herauf ihm entgegen. Und Gideon sprach zu Gott, willst du Israel durch meine Hand erretten, wie du zugesagt hast? So will ich abgeschorene Wolle auf die Tenne legen. Wird der Tau allein auf der Wolle sein und der ganze Boden umher trocken, so will ich daran erkennen, dass du Israel erretten wirst durch meine Hand, wie du zugesagt hast. Und so geschah es. Und als er am anderen Morgen früh aufstand, drückte er den Tau aus der Wolle eine Schale voll Wasser. Und Gideon sprach zu Gott, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, wenn ich noch einmal rede. Ich will es nur noch einmal versuchen mit der Wolle. Es sei allein auf der Wolle trocken und Tau auf dem ganzen Boden. Und Gott machte es so in derselben Nacht, dass es trocken war, allein auf der Wolle und Tau überall auf dem Boden. Amen. Ja, wir erfahren hier, wie Gott Gideon vorbereitet hat für den Kampf gegen die Feinde Israels. Wie er dazu gekommen ist, dass er gesehen hat, das ist meine Aufgabe. Und das kann uns helfen, wenn wir fragen, was ist meine Aufgabe? Überschrift heute also, Gott zeigt dir, was er aus deinem Leben machen kann. Gott zeigt es dir. Drei Gedanken dazu aus dem Text. Das erste, die Herausforderungen, die sich stellen. Damals, ganz klar, die Herausforderung für Israel war eine militärische. Die Midianiter und die Amalekiter bereiteten einen Feldzug gegen Israel vor. Hat sich übrigens bis heute nicht geändert, dass die Völker drumherum gegen Israel kämpfen. Sie sammelten sich damals in der Ebene Jezreel. Die Ebene Jezreel lag auf der Wasserscheide zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer in der Nähe von Nazareth. Und viele Schlachten, von denen im Alten Testament berichtet wird, haben genau dort stattgefunden. Warum wird das hier berichtet in unserem Text, dass die Midianiter und Amalekiter sich zum Kampf versammelten? Offensichtlich war diese Situation für den Gideon eine Art Berufung, dass er auf einmal erkannte, da ist Gefahr für das Volk Israel. Und sozusagen seine Berufung war, etwas dagegen zu tun. Und wenn wir fragen, wo kann Gott mich gebrauchen? Kann das auch eine hilfreiche Frage sein, zu überlegen, wo gibt es sozusagen Herausforderungen? Nun können wir natürlich nicht die militärische Bedrohung des Volkes Israel im politischen Sinne auf uns übertragen. Das Volk der Christen ist keine politische und schon gar nicht eine militärische Größe wie das Volk Israel. Jesus hat ganz eindeutig gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also, dass Christen mit Gewalt dafür kämpfen oder sich wehren gegen irgendetwas, das ist im Neuen Testament ausgeschlossen. Wir sollen die Feinde lieben stattdessen, sagt Jesus in der Bergpredigt. Aber wir müssen jetzt auch nicht sagen, okay, Altes Testament geht uns nichts an, sondern wir können die Dinge, die im Alten Testament äußerlich beschrieben werden, wie hier der militärische Kampf oder die Bedrohung, wir können sie geistlich verstehen. Es gibt ja nicht nur Angriffe mit Waffen, mit Militär, es gibt auch geistliche Angriffe. Paulus hat das ganz eindeutig auf den Punkt gebracht in Epheser 6, wo er sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut, also mit Menschen oder irgendwelchen menschlichen Mächten zu kämpfen, sondern gegen die Mächte und Gewalten, also gegen böse Geister, gegen den Teufel und seine Helfershelfer. Die greifen an. Die wollen die Christen von Gott wegbringen. Und da ist tatsächlich Kampf angesagt. Paulus sagt es auch eindeutig an seinen Schüler Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ist uns das bewusst, dass Christsein Kampf bedeutet? Also nicht so ein bisschen zurücklehnen und sagen, ach, ich genieße das Leben und wenn ich Jesus habe, dann kann ich noch ein bisschen besser genießen, weil es mir ja auch besser geht. Nein, Christsein ist Kampf. Wie kann dieser Kampf aussehen? Es kann zunächst ein persönlicher Kampf sein. Dass ich merke, ja, der Teufel versucht mich persönlich anzugreifen. Vielleicht, indem er mir einflüstert, ach ja, du musst ja nicht so regelmäßig im Gottesdienst sein. Ach, Bibel lesen, ja, man muss ja nichts übertreiben. Ja, reicht auch, wenn du das Vaterunser betest. Also, dass wir da so nachlässig werden im geistlichen Leben. Oder der Kampf kann auch sein, dass wir merken, ja, da ist etwas in mir, was eigentlich Gottes Willen nicht tun möchte. Da hat mich vielleicht einer geärgert oder verletzt oder am liebsten würde ich jetzt überall rumlaufen und sagen, der ist ein Idiot. Aber Gott sagt mir, nee, gerade den sollst du lieben. Ist auch ein Kampf, ein innerer Kampf. Oder manchmal gibt es Abhängigkeiten, dass ich Gewohnheiten habe, wo ich merke, das zieht mich runter, aber ich komme davon nicht los. Überall geistlicher Kampf. Und es gibt nicht nur den geistlichen Kampf für einen Einzelnen, es gibt auch den geistlichen Kampf für eine Gemeinde. In unserem Land werden Christen zunehmend ins Abseits gedrängt. Wenn man sagt, ich glaube an Jesus, die Bibel ist Gottes Wort, ja, wer bist du denn? Von vorgestern? Geht gar nicht. Haben wir schon letzte Woche einiges zugesagt, darum hier nur kurz angedeutet. Aber es könnte sein, dass jemand sagt, ich empfinde genau diese Situation als eine Berufung. An dieser Stelle wirklich Klartext reden. Klartext reden in der Gesellschaft. Klartext reden auch in der Kirche. Es könnte auch sein, dass ich sage, ja, meine Berufung ist es, gerade in dieser Situation, wo jedenfalls scheinbar Christen immer weniger werden bei uns, Mission zu treiben. Ich sage, vielleicht kann ich Leute ansprechen, vielleicht kann ich einen missionarischen Kreis gründen, vielleicht kann ich mich engagieren in missionarischen Projekten oder gezielt beten für andere, dass sie zum Glauben kommen. Es gibt auch ganz andere Herausforderungen, Angriffe für die Gemeinde Gottes. Viele Christen in der Welt erleben Verfolgung. Sie werden benachteiligt, gefoltert, teilweise sogar umgebracht, weil sie sich zu Jesus bekennen. Auch das kann ein Anstoß sein, eine Herausforderung, geradezu eine Berufung, dass ich sage, ich möchte ganz besonders für diese Christen da sein, möchte für sie beten. Das ist das, wonach sie sich am meisten sehen, dass wir für sie beten. Oder Briefe schreiben, oder wir hatten Unterschriftensammlung für verfolgte Christen, dass wir uns da einsetzen. Und es gibt manchmal auch die Bedrohung durch äußere Dinge, durch Armut zum Beispiel. Ja, es gibt auch Christen, die leben in absoluter Armut. Es kann auch eine Berufung sein zu sagen, ich teile ganz bewusst, jetzt nicht nur so im üblichen Sinne, sondern ich lebe ganz bewusst einfach, damit ich anderen etwas abgeben kann. Also wir sehen, es gibt ganz viele Herausforderungen, sozusagen geistliche Kämpfe, geistliche Angriffe, wo wir fragen können, Herr, was ist meine Herausforderung, wo du mir sagst, das ist der Punkt, wo du mich gebrauchen kannst. Welche Bedrohung, welcher Angriff, welche Herausforderung kann für sie, kann für dich eine Berufung sein, durch die Gott dir zeigt, hier brauche ich dich. Ein zweites, die Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Wir erfahren, dass der Geist des Herrn Gideon erfüllte. Und dann lässt er die Posaunen blasen. Die Posaunen, die waren damals nicht einfach Musikinstrumente, so wie heute in einem Posaunenchor, sondern die Posaune war sozusagen ein religiöses Instrument. Die Posaune kündigte an, jetzt handelt Gott. Also es wurde zum Beispiel geblasen, um das Volk zum Krieg zu versammeln, zu einem Krieg, den Gott geboten hat. Oder um das Ende des Krieges zu verkünden. Posaunen wurden zum Beispiel geblasen bei der Eroberung von Jericho oder beim Einzug der Bundeslade in Jerusalem. Also die Posaunen ein Kampf gegen die Feinde, als Ruf zum Kampf gegen die Feinde, so auch hier. Der Ruf ging zuerst an die Abiesriter, wie wir hier lesen, das war die Sippe von Gideon. Und dann noch an andere Stämme Israels und andere. Und was passiert? Die Leute kommen, sie folgen Gideon. Und das ist erstaunlich. Eigentlich war dieser Gideon ja kein bekannter Mann. Und wir haben letzte Woche gesehen, er hatte sich bei vielen extrem unbeliebt gemacht. Er hatte einen Altar und ein Bild fremder Götter zerstört. Und die Leute waren sauer und sagten, der muss sterben. Das konnte sein Vater gerade noch verhindern. Aber dass sich nun die Leute ausgerechnet hinter diesen Gideon versammeln, das ist menschlich eigentlich nicht zu erklären. Nur mal so als Beispiel, vor ein paar Jahren, da gab es in Siegen am Siegufer, eine Baumopferung. Hat jemand einen Baum gefällt? Ein Aufschrei ging durch die ganze Stadt, die Leserbriefe sagten, wie kann man nur sowas tun? Jetzt stellen wir uns vor, derjenige, der diesen Baum geopfert hat, da gefällt hat, der würde jetzt bei der Kommunalwahl am nächsten Sonntag zum Bürgermeister gewählt. Unvorstellbar, nicht? Aber so ähnlich bei Gideon, nicht? Der hatte sich extrem unbeliebt gemacht und wurde der zum Anführer im Kampf. Das können wir letztlich nur dadurch erklären, dass Gottes Geist gewirkt hat. Lesen wir hier, Vers 34. Gottes Geist hat Gideon die Gabe gegeben, die Leute hinter sich zu versammeln. Heute würde man sagen, er hat die Gabe der Leitung bekommen. Und diese Gabe machte es möglich, dass er das Volk im Kampf gegen die Feinde anführte. Gideon hat seine Gabe genutzt. Als der Geist Gottes ihn erfasste, hat er für Gott das getan, was er konnte, hat zum Kampf gerufen. Wir sahen schon, es geht nicht um einen bewaffneten Kampf, um einen geistlichen Kampf. Aber Gott möchte uns auch gebrauchen durch unsere Gaben. Mancher denkt vielleicht, also ich bin nicht so ein Typ wie Gideon. Wenn ich jetzt sage, auf in den Kampf, lass uns das machen in der Gemeinde, dann sagen die, ja, mach du mal nicht. Aber keiner folgt mir. Es geht nicht darum, dass jeder die gleiche Gabe haben muss. Wir haben es in der Lesung gehört, Paulus vergleicht die Gemeinde mit einem Körper, mit unterschiedlichen Körperteilen und jedes Körperteil hat seine Funktion. So auch in der Gemeinde. Jeder mit seiner und ihrer Gabe hat seine und ihre Funktion, ist wichtig. Da wir beim Thema Kampf sind, vergleichen wir das mit einer Armee. Das ist ja auch so. Die Armee, die siegt nicht nur durch die Soldaten, die da vorne stehen, die siegt auch durch die Leute, die den Soldaten was zu essen kochen, die siegt auch durch die Leute, die Nachschub organisieren, die siegt auch durch Leute, die im Lazarett arbeiten und so weiter und so weiter. Also, so braucht auch die Gemeinde im geistlichen Kampf ganz unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Gaben. Kennen Sie? Kennst du deine Gabe? Und wenn ich eine Gabe entdecke, da kann ich gucken, sozusagen, hier ist meine Gabe. Und wir sahen im ersten Punkt die Herausforderung. Und dann kann ich sagen, gibt es vielleicht eine Schnittmenge, also wo ich eine besondere Herausforderung sehe, wo Gott mir sozusagen was aufs Herz gelegt hat. Und dann auf der anderen Seite eine Gabe, die er mir gegeben hat. Und wo beides zusammenkommt, da ist die Stelle, wo Gott mich gut gebrauchen kann. Also Beispiel, wenn jemand sagt, meine Herausforderung ist, dass ich Menschen gewinnen möchte, gerade in dieser Zeit für Jesus Christus zu leben und mit ihm unterwegs zu sein, an ihn zu glauben. Und ich habe vielleicht die Gabe, was mit Kindern zu machen, ganz klar. Dann könnte die Platzanweisung sein, Kindergottesdienst. Oder wer mit älteren Menschen unterwegs ist, Besuchsdienst, was auch immer. Jetzt fragt einer, ja, aber ich weiß gar nicht, wo meine Gabe ist. Wir sahen, Gideon wurde vom Geist Gottes erfüllt. Und Paulus schreibt auch, dass die Gaben Geistesgaben sind. Und wenn die Gaben Gaben des Geistes Gottes sind, heißt das, wir können auch Gott im Gebet um diese Gaben bitten oder auch bitten, uns zu zeigen, welche Gabe er mir schon längst gegeben hat. Ich kann beten und sagen, Herr, zeig mir, was du mir für eine Gabe gibst. Oder ich kann auch, wenn ich vielleicht an einer Stelle mich engagieren möchte, aber ich merke, frage mich, kann ich das eigentlich? Kann ich auch beten, Herr, gib du mir die Gabe dazu, auch wenn ich sie bisher vielleicht noch nicht habe? Kann auch sein. Manchmal ist es auch gut, Dinge einfach mal auszuprobieren. Ja, man darf auch in der Gemeinde was ausprobieren. Also nicht sagen, ich mache das und die nächsten 10 Jahre werde ich die Aufgabe nicht mehr los, sondern sagen, ich probiere das mal ein halbes Jahr und dann gucke ich mal. Und dann merke ich ja, ob eine Gabe zu mir passt. Da, wo ich eine Gabe habe von Gott, wirkt er auch durch diese Gabe. Wir lesen das dann später. Ja, die Leute folgten Gideon, weil er die Gabe der Leitung hat. Also wenn jemand meint, er hätte die Gabe der Leitung und niemand folgt ihm, hat er nicht die Gabe der Leitung. Also man kann Dinge mal ausprobieren. Und so können Gaben sozusagen ein Ausdruck der Berufung Gottes sein. Natürlich gibt es auch große Berufungen, dass Gott mir ganz persönlich irgendetwas zeigt, werden wir gleich noch was zu sagen. Aber da, wo ich vielleicht nicht so direkt einen Eindruck von Gott habe, kann es eine Hilfe sein zu fragen, welche Gabe hat er mir gegeben und diese Gabe kann mich dann auch zu der richtigen Aufgabe führen. Ein drittes und letztes, die Zeichen von Gott, die die Berufung bestätigen. Gideon ist immer noch unsicher. Er fragt sich, will Gott mich wirklich gebrauchen, um Israel von den Feinden zu retten? Kennst du solche Fragen? Ich kann nur von mir aus sagen, ich kenne das. Ich habe mich schon manchmal gefragt, möchte Gott wirklich das, was ich jetzt gerade tue, oder vielleicht was anderes? Es gab auch schon Krisen, wo ich gedacht habe, habe ich vielleicht einen falschen Beruf gehabt. Was kann ich dann tun? Schauen wir auf Gideon. Er redet mit Gott darüber und er bittet Gott, ihm ein Zeichen zu geben. Ein Zeichen kann eine Hilfe sein, dass ich Gottes Stimme höre durch ein Zeichen. Übrigens auch im Krieg, da spricht man von der Macht der Bilder. Bilder können etwas bewegen und so kann Gott auch durch Zeichen etwas bewegen, wenn ich nach meiner Berufung frage. Hier geht es um abgeschorene Wolle. Da die Schafe im Juni geschoren wurden, können wir davon ausgehen, die Geschichte spielt also im Juni. Und wir können vermuten, es gab ja Krieg, dass die Midianiter die Ernte stehlen wollten, die bald anstand. Nun ist Gideon da recht deutlich, man könnte fast sagen frech, er schlägt Gott ein konkretes Zeichen vor. Er sagt hier, die Wolle, die da auf der Tenne liegt, die soll vom Tau durchnässt sein und die Umgebung drumherum, die soll trocken bleiben. Also menschlich gesehen wäre ja entweder alles nass oder alles trocken. Nein, sagt Gideon, nur der Tau nass und die Umgebung trocken. Und genauso passiert es. Hast du das schon mal erlebt, dass Gott dir ein Zeichen gegeben hat? Ein Zeichen, gerade wenn du gefragt hast, ist das jetzt mein Weg oder vielleicht auch das? Wo Gott dich bestärkt hat, eine bestimmte Sache zu machen? Ich erzähle immer wieder gerne, dass Gott mir ganz viele Zeichen gegeben hat, als er mich hier in diese Gemeinde berufen hat. Und das macht mir immer wieder Mut, durchzuhalten, dabei zu bleiben, dran zu bleiben. Und so können wir auch von Gideon lernen, um solche Zeichen ganz konkret zu bitten. Und sogar ihm vorzuschlagen, mach das oder das. Habe ich auch schon mal gemacht, nach dem Vikariat, das ist also schon ein paar Jahrzehnte her, bekam ich eine Anfrage aus einer Gemeinde und eigentlich wollte ich da nicht hin. Und ich dachte auch, nee, für die Familie, für die Kinder ist nicht der richtige Weg. Aber ich wollte nicht einfach Nein sagen, sondern ich wollte sagen, Herr, es soll ja dein Wille sein. Ich möchte ja tun, was du willst. Und dann habe ich das genauso gemacht und Gott gesagt, ich schlage dir ein Zeichen vor, wenn du das machst, dann gehe ich dahin. Machst du es nicht, gehe ich nicht dahin. Ich war froh, dass er es nicht gemacht hat. Wie können die Zeichen Gottes aussehen? sehr unterschiedlich. Es kann sein, dass mir ein Bibelwort begegnet, so wie es der Felix erlebt hat, dass Gott mir durch ein Bibelwort zeigt, ja, jetzt rede ich mit dir. Zum Beispiel aus der Losung. Oder ein anderer Christ sagt mir ein Bibelwort zu. Oder auch ein anderer Christ sagt mir etwas anderes. Manchmal erkennen Leute auch eine Berufung früher als ich selber. Es können auch Ereignisse sein, die passieren oder eben nicht passieren. Es können sogar Träume sein. Durch ganz viele verschiedene Wege kann Gott mit uns reden. Rechnen wir damit. Manchmal sind Gottes Zeichen eindeutig. Manchmal sind wir uns aber noch unsicher und fragen uns, war das jetzt ein Zeichen von Gott oder nicht? Habe ich mir das vielleicht nur eingebildet? Besonders bei so großen Entscheidungen, wo ganz viel daran hängt, was ich da mache, da ist man ja manchmal unsicher. Man will ja nichts falsch machen. Offensichtlich ging es dem Gideon auch so. In Vers 39 bittet er Gott um ein zweites Zeichen. Ihm ist bewusst, das kann ein Ausdruck des Kleinglaubens sein, darum bittet er, ja, Gott nicht zornig zu werden. Und er nennt auch gleich schon das zweite Zeichen, das er gerne sehen möchte, nämlich diesmal umgekehrt. Also die Wolle soll trocken bleiben und der Boden drumherum nass. Das ist sozusagen Schwierigkeitsstufe 2, denn wir können davon ausgehen, so eine felsige Tenne trocknet schneller als die Wolle. Was passiert? Zunächst, Gott ist nicht zornig auf Gideon. Das heißt, wenn wir wirklich nach Gottes Willen fragen, wenn wir wirklich seinen Willen tun wollen, dann dürfen wir auch mehrfach um ein Zeichen bitten. Dann dürfen wir, auch wenn wir unsicher sind, immer wieder fragen, Herr, bestätige mir das nochmal, zeige es mir nochmal, auf andere Weise vielleicht. In Klammern, das ist was anderes, nicht? Mancher fällt vielleicht eine Stelle ein, wo Jesus mal um ein Zeichen gebeten wurde von Pharisäern und da hat er gesagt, nö, mache ich nicht. Da war die Motivation eine andere. Da wollten die sozusagen einen Beweis haben. Da sagt Jesus, nee, glauben. Aber da, wo ich wirklich Gottes Willen tun möchte, da darf ich mit gutem Gewissen um ein Zeichen beten. Auch mehrfach. Also, allgemein gesprochen heißt das, wir erkennen Gottes Willen nicht, wenn wir nur so theoretisch fragen, was könnte man denn jetzt tun? Sondern nur dann, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Also wenn Sie sich fragen, wenn du dich fragst, was möchte Gott mit meinem Leben anfangen, dann frage dich zuerst, bin ich bereit, Gott mein ganzes Leben zur Verfügung zu stellen? Bin ich bereit, mit Haut und Haaren das zu tun, was er will? Ich bin sicher, wer in einer solchen Haltung lebt, der wird von Gott gezeigt bekommen, was dran ist. Und das ist eine unglaublich intensive Erfahrung, auch eine Begegnung mit Gott, eine Stärkung im Glauben, wenn ich merke, er redet zu mir, er beruft mich, er zeigt mir meinen Weg. Das hilft dann auch in anderen Situationen, wo vielleicht wegen anderer Fragen Zweifel kommen oder Fragen kommen, dass ich sagen kann, aber der Herr hat mir meinen Weg gezeigt. Bei Gideon war klar, als das zweite Zeichen so eintritt, weiß er, Gott möchte mich gebrauchen, um das Volk Israel von den Feinden zu befreien. Und das können wir heute auch erleben, solche Zeichen. Ich möchte mal zum Schluss noch ein Beispiel nennen. Ich habe mich im Zuge meiner Doktorarbeit mit einer Gemeinde in der Nähe von Frankfurt beschäftigt, die dort einen modernen Gottesdienst anbietet. Der heißt Go Special Gottesdienst. Und einer der Verantwortlichen für diesen Gottesdienst, der ist übrigens bis heute da tätig, der berichtet, wie er Mitte der 1990er Jahre von Gott berufen wurde, bei diesem Projekt hauptamtlich mitzuarbeiten. Er beschreibt zunächst, dass er das eigentlich gar nicht wollte, lieber selber eine eigene Gemeinde gründen. Seine Frau fragte ihn, ob das nicht was wäre, diese Gemeinde in Frankfurt. Und dann schreibt er, ich hatte meine Entscheidung getroffen und war mit dieser Entscheidung auch sehr glücklich. Doch Gott dachte über die Sache offensichtlich anders. In dieser Nacht konnte ich einfach nicht einschlafen. Eine kleine Bemerkung meiner Frau hatte sich in mein Innerstes gebohrt. Um 1 Uhr morgens stand ich auf und schrieb mir alle Pros und Kontras meiner Entscheidung in meinem Gebetstagebuch auf. Auf einmal stellte ich fest, dass mir der Gedanke, in der Gemeinde mitzuarbeiten, gar nicht mehr so abwegig erschien, wie noch wenige Stunden vorher. Also betete ich um ein Zeichen. Wenn Gott wirklich wollte, dass ich in die Gemeinde ging, sollte Klaus, in Klammern, das war der damalige Pfarrer dieser Gemeinde, mich innerhalb der nächsten Woche mit einem konkreten Angebot anrufen. 2 Minuten später revidierte ich diese Bitte. Als erfahrener Christ meinte ich, Gott nicht so bemühen zu müssen. Ich beschloss darum, Klaus am nächsten Tag selbst anzurufen und ihm meinerseits ein sinnvolles Angebot zu machen. Am nächsten Morgen klingelte das Telefon. Es war Klaus. Er bot mir an, die Leitung von Gospelschule zu übernehmen. Ich konnte am Telefon nur lachen. Noch heute bin ich dankbar für dieses deutliche Reden Gottes. Soweit dieser Bericht. Also wir sehen, Gott kann Menschen, kann uns, kann Ihnen, mir und dir ganz konkret zeigen, was dran ist. Wir haben gesehen, er kann das zeigen durch Herausforderungen, die sich stellen, die eine Art Berufung sein können, durch Gaben, die der Geist Gottes gibt, die hinführen zu Aufgaben, und durch Zeichen, die eine Berufung bestätigen. Lass dir von Gott zeigen, was er aus deinem Leben machen möchte. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du uns führen und leiten möchtest. Hilf uns, dass wir dir ganz zur Verfügung stehen und dass wir erfahren, wo und wie du uns gebrauchen möchtest. Amen.
Lieber Vater, danke für die vielen Menschen, die uns hier in unserer Gemeinde anvertraut sind. Wir wollen heute besonders für sie bitten, für die, die jetzt hier vor Ort teilnehmen können, für die zu Hause, im Krankenhaus oder Hospiz diesen Gottesdienst verfolgen und auch für die, die gar nicht mehr oder nur selten in einen Gottesdienst gehen. Tröste die Kranken, Schwachen und Einsamen in unserer Gemeinde. Gib uns das Herz und die Aufmerksamkeit, die Nöte unserer Mitmenschen wahrzunehmen und ihnen mit echter Anteilnahme und Hilfsbereitschaft zur Seite zu stehen. Stärke du uns durch diesen Gottesdienst und dein gutes Wort, das wir gerade gehört haben, im Glauben an dich. Da, wo wir an dir zweifeln, wo wir mit dir, mit der Gemeinde oder auch mit unserer eigenen Schwachheit hadern, gib du uns neue Zuversicht und Hoffnung auf dich, auf dein Wirken in uns selbst und in den Menschen unserer Gemeinde. Da, wo wir uns herausgefordert und zu neuem Denken und Handeln berufen fühlen, stärke du unseren Willen, dir nachzufolgen und uns für andere einzusetzen. Lass uns als Gemeinde noch enger zusammenwachsen. Schenk uns dazu auch gleich beim gemeinsamen Mittagessen interessante Gespräche, Offenheit füreinander. Segne unser Hören und Verstehen, was die anderen bewegt. Segne du auch die Gemeindeversammlung, die gleich noch ansteht. Lass uns als Gemeinde füreinander da sein, füreinander beten und einander helfen, so gut wir das können und schaffen. Wir bitten dich auch für unsere Verwandten, Nachbarn, Freunde und Arbeitskollegen, die oft noch ohne dich leben. Hilf du uns, Streit und Abneigung zu überwinden. Mach es uns wichtig, das Evangelium mit ihnen zu teilen. Lass sie merken, dass sie uns am Herzen liegen. Und lass uns ihnen freundlich, hilfsbereit und gutmütig begegnen, gerade auch da, wo es uns schwerfällt. Schenke uns gute Gelegenheiten, über dich ins Gespräch zu kommen. Und gib uns Ideen und Mut, das dann auch zu nutzen, ohne aufdringlich zu sein. Dazu lass uns gut zuhören und verstehen und ehrlich bekennen, was du uns bedeutest und wie uns das gut tut. Hilf uns, nicht zu verurteilen, sondern das Gute in anderen wahrzunehmen und anzuerkennen. Besonders bitten wir dich auch für alle Bekannten, die als Lehrer, Krankenpfleger, Polizisten, Feuerwehrleute und so weiter unserer Gesellschaft dienen. Segne du besonders die Politiker, die sich gerade zu den Kommunalwahlen zur Wahl stellen, hilf ihnen, sich möglichst gut und parteiübergreifend für uns Bürger einzusetzen. Und jetzt wollen wir gemeinsam in Jesu Worten beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nun geht in diesen Sonntag und in die kommende Zeit mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.